Herzlich willkommen zu Eltern in Balance – Impulse für eine feministische Elternschaft. Dieser Podcast ist für alle Eltern, die Lust haben, neue Wege zu gehen. Eltern, die ihre Elternschaft gleichberechtigt und feministisch leben wollen. Eltern, die wirklich gemeinsam Vereinbarkeit gestalten und zusammen die Verantwortung für alle Arbeiten innerhalb des Paar- und Familienlebens übernehmen möchten. Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass ich heute diese Folge mit dir teilen kann, als erste Folge nach der Sommerpause. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass es jetzt erstmal einen Mix aus neuen Folgen und Re-Release-Folgen geben wird, weil ich ja im Mutterschutz bin und hier mit recht großem Bauch sitze und wir natürlich schon gespannt sind, wann das neue Familienmitglied zu uns kommt und ja, das ein bisschen dann davon abhängt, wie wir das hier im Podcast gestalten. Heute auf jeden Fall eine neue Folge zu einem sehr wichtigen Thema. Warum gibt es Rabenmütter, aber keine Rabenväter? Eine Folge, die sich um die Frage von Rollenbildern dreht. Es ist ein Vortrag, den ich vorbereitet hatte für das Mama-Meeting Rock and Race Festival, das Ende August stattgefunden hat. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Das ist an sich auf jeden Fall eine spannende Plattform für dich. Und ansonsten möchte ich dir unbedingt noch darauf hinweisen, dass es noch bis einschließlich heute, den 5. September, wenn diese Folge erscheint, das Early Bird Ticket zum Feminist Motherhood Circle gibt. Und wenn du die Folge sozusagen am Erscheinungstag hörst, schau dir das unbedingt noch an. Denn wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann ist das auf jeden Fall ein Angebot von mir, ein Online-Angebot, das dich sehr interessieren könnte. Es startet Ende Oktober und ist ein 10-monatiger Online-Circle mit einem recht ganzheitlichen Konzept. Du bekommst jeden Monat zu einem bestimmten Thema Input auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt Wissensinputs, Anleitung zur Selbstreflexion, ganz verschiedene Austauschformate, Inputs von weiteren Expertinnen. Und ja, das ist ja so mein Herzensprojekt, kann man sagen, das jetzt einmal stattgefunden hat im letzten Jahr und jetzt ein zweites Mal beginnt. Und gerade wenn dich eine feministische, gleichberechtigte Elternschaft interessiert, ist das sicherlich sehr interessant für dich. Du kannst auch im Oktober noch dazu kommen. Da gibt es nochmal eine Verkaufsphase des sozusagen Normalpreistickets, kurz bevor der Feminist Motherhood Circle dann startet. Alle Infos findest du in den Shownotes. Du kannst dich auch für die Warteliste eintragen. Dann wirst du auch per Mail weiter informiert und wirst nichts verpassen. So, und jetzt starten wir mal mit dieser Folge. Der Begriff Rabenmutter, den kennt wahrscheinlich mindestens in Deutschland jeder. Das ist nämlich eine deutsche Tiermetapher, die Mütter abwertet, weil sie ihre Kinder vermeintlich vernachlässigen. Und so ein Begriff, der so über Mutterschaft irgendwie auch schwebt, so das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eigentlich diese sogenannte Rabenmutter zu sein. Der Begriff ist ein sehr patriarchaler, ist geprägt, um Frauen zu stigmatisieren, die sich eben nicht vollständig der Mutterschaft widmen, sich nicht so aufopfern, wie es im Muttermythos sozusagen vorgesehen ist, sondern die eben selbstbestimmt auch andere Interessen, wie zum Beispiel berufliche Erfüllung, verfolgen möchten. Und ja, dieser Vergleich mit den Raben stammt vermutlich aus der Bibel. Da wird so eine Beobachtung beschrieben, dass unbeholfene Rabenkinder aus dem Nest getrieben werden und sich dann sozusagen ohne Schutz und Fürsorge der Mutter durchschlagen müssen und sozusagen fast verhungern. Und ja, der soll im Grunde vermitteln, dass auch menschliche Rabenmütter ihre Jungen im Stich lassen. Und ob dieser Vergleich wirklich auf der Wahrheit sozusagen beruht, geschweige denn fair ist, darauf komme ich später nochmal zurück. Erstmal eben nur so viel zu diesem Begriff. Wie gesagt, er ist stark verbunden mit dem sogenannten Muttermythos, der sozusagen das Mutterbild so überhöht, ne, und deswegen sozusagen auf der anderen Seite steht. Das ist sozusagen die Summe der ganzen überhöhten Erwartungen an Mütter, die einerseits durch die gesamte Patriarchatsgeschichte, aber man muss auch sagen, insbesondere durch die Entwicklung eigentlich des modernen, eben dieses aufopferungsvollen Mutterbildes in den letzten ungefähr 200 Jahren geprägt wurde. Und Mythos deswegen, weil es eben gar nicht möglich ist, diesen hohen Erwartungen eben gerecht zu werden. Darüber habe ich hier ja auch oder spreche ich hier ja auch immer wieder. Also mit diesem Begriff Rabenmutter wird im Grunde gedroht. Niemand möchte eine schlechte Mutter sein, also eine Rabenmutter sein. Und gleichzeitig ist es für Mütter total schwer zu verhindern, sich auch mal als Rabenmutter in Anführungsstrichen zu fühlen, weil ja eben dieser Anspruch an Mutterschaft so hoch ist und im Grunde nicht zu erfüllen sind. Also es ist jetzt auch nicht so schwer, sag ich mal, in die Kategorie der Rabenmutter eingestuft zu werden, je nachdem, in welchem Kontext man sich da eben bewegt und wer das auch bewertet. Und genau, ich sage noch ein bisschen mehr zu dem geschichtlichen Background des Mutterbildes und dieses Muttermythoses und wie, durch die Prägung dieses Muttermythos ist natürlich auch das Bild der Rabenmutter überhaupt erst entstanden oder stärker geprägt worden, auch in unserem sprachlichen Gebrauch. Und es ist eben auch interessant, dass es ein unfassbar deutsches, ein deutscher Begriff sozusagen ist, den es in ganz vielen anderen Sprachen überhaupt nicht gibt. In unserer Gesellschaft sind immer noch viele Geschlechterstereotype und Erwartungen mit der Rolle der Mutter eben verbunden, die ihren Ursprung in der langen Patriarchatsgeschichte haben. Also die Frau als Hausfrau und Mutter und der Mann als Ernährer und Beschützer der Familie ist so sozusagen dieses total klassische Bild. Und das ist ja auch was ich hier immer wieder thematisiere, das hängt uns einfach wahnsinnig nach. Vom 16. bis 18. Jahrhundert ist da sozusagen ein Zeitabschnitt, in dem verschiedene Männer dieses Bild der natürlichen Mutter in Anführungsstrichen geprägt haben. Allen voran Martin Luther und Jean-Jacques Rousseau. Die haben sozusagen da wurde überhaupt verstärkt über Mutterschaft eben geschrieben und dieses Bild der Mutter hat sich verändert, ist sozusagen in so eine häusliche Sphäre gerückt und im Grunde ist Frau sein mit Mutterschaft immer mehr gleichgesetzt worden. Das Bild der Mutterschaft wurde, sollte es im Patriarchat anders sein, eben durch Männer geprägt. Auch ganz interessant sind die Texte von Pestalozzi zum Mutterinstinkt. Das ist eben auch so eine Unterstellung, dass jede Mutter einen angeborenen Mutterinstinkt hätte. Wissen wir mittlerweile auch, es ist überhaupt nicht wahr. Dazu gibt es ein tolles neues Buch, Mythos Mutterinstinkt von Annika Rösler und der zweite Name fällt mir gerade nicht ein. Wir sind schon zum Podcast-Gespräch verabredet. Mal sehen, wann es klappt. Und auch das Buch verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, und die erste Welle des Feminismus, die es ja gab, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde besonders eben in Deutschland dann ja durch die Nationalsozialisten wieder sehr ausgebremst und im Grunde beendet. Also als Frauen anfingen, sich aus diesem Bild, Frau bedeutet auch Mutter sein, zu lösen, kamen die Nationalsozialisten an die Macht und haben das Mutterbild enorm geprägt. Also die Frau wurde sozusagen zurück in die Familie geschickt, könnte man sagen, und war ja sozusagen zuständig, den deutschen Nachwuchs zu produzieren, muss man wahrscheinlich schon sagen. Natürlich auch nur bestimmte Frauen unter bestimmten Kriterien und so weiter. Anderes Thema, also vertiefendes Thema auf jeden Fall, das nötig wäre, aber die Familie sozusagen so als Rückzugsort, als fast schon heilige Sphäre. Frauen wurden zunehmend von bezahlter Arbeit eben ausgeschlossen und sollten eben vor allen Dingen in ihrer Mutterschaft sozusagen aufgehen und sich bloß sozusagen auch aus allem politischen raushalten. Und dieses traditionelle Rollenverständnis wurde dann eben durch gesellschaftliche Normen, religiöse Vorstellungen und ziemlich viele soziale Erwartungen einfach weiter verstärkt. Im Grunde hat man der Frau dadurch Bedeutung gegeben, dass das so wichtig ist, sozusagen Mutter zu sein und für sozusagen ja, arischen Nachwuchs sozusagen zu sorgen. Man, ach, das ist wirklich richtig, ich habe einen richtigen Widerstand in mir, darüber so zu sprechen. Und ja, diese Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts haben dazu beigetragen, dass einige dieser Rollenstereotype dann auch wieder aufgebrochen wurden. Aber bestimmte Vorstellungen von der Mutterrolle sind tatsächlich bis heute erhalten geblieben. Und also besonders dieses der Erfüllung von Mutterschaft und dieses ist eine die Aufgabe einer Frau, auch Mutter zu werden. Ne? Das ist ja auch gerade für viele Frauen, die keine Mütter sind und gar keine Mütter auch werden wollen oder ja, wo es womöglich nicht klappt, eine Belastung, weil es eine große Identifikationsmöglichkeit sozusagen für Frauen nach wie vor ist. Und ja, diese Stereotype tragen ja auch zu diversen Benachteiligungen von Frauen ja, in einer Vielzahl wichtiger Bereiche unserer Gesellschaft bei. Also privat eben in der ungleich verteilten Sorgearbeit, aber natürlich auch eben in Verantwortungspositionen in unserer Gesellschaft sind Frauen ja auch immer noch unterrepräsentiert. Das ist alles auch eine Folge des Mutterbildes, nicht nur des Frauenbildes. Und all das hat auch dazu geführt, dass sich die Erwartungen an Mütter und Väter sehr unterschiedlich sind. Und so kleine Episoden der Geschichte, wie dass Frauen irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wohl natürlich erwerbstätig waren oder sein mussten, weil sie die fehlenden Männer ersetzen mussten, ne, sind auch sozusagen durch dieses 50er, 60er Jahre Frauen- und Mutterbild dann wieder aufgelöst worden. Oder es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie wir sozusagen West- oder Ostdeutsch geprägt sind, was die Verbindung von Mutterschaft mit Erwerbsarbeit sozusagen betrifft. Das ist sozusagen komplett ausgespart. Genau, also im westdeutschen Mutterbild ist eben die erwerbstätige Mutter oft schon eine Rabenmutter sozusagen oder war sie mindestens. Und es sind immer noch Folgen, mit denen wir da zu tun haben. Und wenn denn Mütter erwerbstätig sind, dann doch bitte nur ein gewisses Maß. Und gleichzeitig wird Müttern vorgeworfen, sie wären eben zu wenig erwerbstätig und müssten das mehr tun. Es gibt gar nicht genug Betreuungsplätze, um das sein zu können und so weiter. Alleinerziehenden wird vorgeworfen, zu wenig erwerbstätig zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Also ja, das sind alles so Folgen dieses Mutterbildes. Und es ist eben auch nicht nur die Erwerbstätigkeit, ne? Es ist auch einfach Zeit für sich, Zeit ohne Kinder zuzugestehen, dass man vielleicht auch sehr gerne zum Teil ohne seine eigenen Kinder ist. Rabenmütter sind auch Mütter, bei denen vielleicht die Kinder mehr vom Vater betreut werden, egal aus welchen Gründen und egal ob zusammenlebend oder getrennt lebend. Also ja, da habt ihr wahrscheinlich auch eigene Beispiele, wo ihr selber, ist ganz interessant mal darüber nachzudenken, ne, euch irgendwie dieser Begriff in euch sozusagen auch begegnet ist, wo ihr selber merkt, das ist für mich, also ne, da springt in mir sowas an, das werte ich eigentlich ab als Teil von Mutterschaft, das darf eigentlich nicht sein, so darf eine Mutter nicht sein, die, weiß nicht, ihre Kinder anmeckert oder so. Aber auch, wo habt ihr selbst das Gefühl, ist euch das schon mal unterstellt worden, egal ob jemand das explizit gesagt hat oder nicht. Wo habt ihr euch selbst sozusagen als Rabenmutter in Anführungsstrichen erlebt? Nicht durch eure Wertung, sondern durch die Wertung einer anderen Person. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt auch irgendwie sehr paradox und eine dieser Ambivalenzen von Mutterschaft, dass die Erwartungen an Mütter sich ja dann doch eben wieder weiter verändert haben, vor allen Dingen jetzt so in den letzten 30 Jahren, kann man wahrscheinlich sagen, dass eben Erwerbsarbeit eben dann für Mütter doch eigentlich eine Erwartung ist und sie jetzt aber sozusagen alles sein sollen. Also Erwerbsarbeit plus, kann man vielleicht auch sagen, noch finanzielle Unabhängigkeit. Das macht ja noch mehr Druck, dass man jetzt sozusagen alles auf einmal sein soll. Also ne, die präsente Mutter, die beruflich erfolgreich ist, die aber auch ausgeglichen ist und ausreichend Zeit für sich hat, gut aussieht, immer freundlich und zugewandt ist, entspannt, eine liebevolle Partnerin, was kann man noch alles sein, am besten noch irgendwo engagiert und total informiert über alles und also so, ne, man soll, also ja, einfach sehr viele Kriterien erfüllen als Mutter, so dass man es im Grunde eigentlich eben nur falsch in Anführungsstrichen machen kann. Also du bist womöglich nur in Anführungsstrichen zu Hause oder eine Zeit lang nur zu Hause und gehst nicht erwerbsarbeiten. Ja, dann machst du es dir aber echt leicht, so, ne? Das ist sozusagen so ein bisschen das Narrativ dahinter. Kannst ja auch mal arbeiten gehen und wirklich was zur Familie beitragen. Und auf der anderen Seite steht aber auch sowas wie, was, du willst schon wieder arbeiten gehen? Bist ja eine Rabenmutter. Also es ist sozusagen völlig egal, sondern wie Frau sich da entscheidet. Es ist theoretisch immer möglich, das in irgendeiner Form zu bewerten und sozusagen negativ für die Mutter auszulegen. Und für Väter ist das hingegen sehr viel einfacher, muss man sagen, ein guter Vater zu sein. Also der Anspruch steigt auf jeden Fall. Also einmal der gesamtgesellschaftliche Anspruch, aber natürlich auch der individuelle, also der Anspruch der Mütter an die Väter. Und gleichzeitig sind vor allem die gesellschaftlichen Strukturen die, die eigentlich noch nicht so viel von Vätern in Bezug auf Haus- und Care-Arbeit erwarten. Immer wieder begegnet es mir, ne, dass es besonders auch von Arbeitgebern Druck gibt, dass so nach dem Motto, du hast doch eine Frau, wieso willst du denn Stunden reduzieren? Dass andere Kollegen Sprüche machen. Also dass das Bild eines Mannes und Vaters ist immer noch sehr stark an Erwerbsarbeit geknüpft. Das ist sozusagen da die Möglichkeit, etwas falsch zu machen, aber nicht als Vater, sondern ich würde sagen eher in Bezug auf das Männlichkeitsbild und sozusagen, ne, was muss man leisten als Mann in der Gesellschaft. Das ist eben auch ein sehr schmales Bild. Und gleichzeitig in Bezug auf Vaterschaft dürfen Väter eben auch weitestgehend abwesend sein und sind immer noch gute Väter. Und im Idealfall zahlen sie Unterhalt, wenn sie ganz abwesend sind. Aber selbst wenn sie es nicht tun, gibt es auch gerade wieder absurde politische Debatten zu, angefeuert von der FDP. Dann ist das halt so sozusagen. Dann hat ja die Frau das Kind gewollt und es ist so ein bisschen Pech gehabt. Und gleichzeitig, wenn sie sehr präsent sind, dann sind sie ziemlich schnell Helden. Also, ne, wenn sie mit Kindern auf den Spielplatz gehen oder zum Arzt gehen oder doch mal einen Kindkranktag machen, dann mögen das auch manche doof finden. Also das wäre dann eben die Arbeitgeber meistens, die das vielleicht irgendwie kritisch beäugen. Aber alle anderen, so auf der individuellen Ebene und im persönlichen Umfeld, sind eher so, wow, der macht das, so. Und ja, insofern ist für Frauen Mutterschaft, egal wie sie es machen, immer ein Manko. Und für Männer ist es eigentlich immer nur ein Pluspunkt, Vater zu sein. Also deswegen gibt es eben sprichwörtlich keine Rabenväter. Ja, welche Folgen hat das jetzt? Diese Prägung von Rollenbildern sind ja einfach sehr handlungsleitend, was Elternschaft betrifft, und die engen uns einfach ein. Ne? Also wir leben in Deutschland immer noch mehrheitlich eben das Modell eines Hauptverdieners und einer Zuverdienerin. Das sind ungefähr 70-75%. Ungefähr ein Drittel aller Mütter mit Kindern, ich glaube unter 3, das habe ich jetzt nicht frisch recherchiert, ist gar nicht erwerbstätig. Und nur 6% aller Paare arbeiten im gleichen Maße oder sind im gleichen Maße erwerbstätig, also beide reduziert. Und ein ganz paar, es gibt natürlich auch noch die wo beide Vollzeit arbeiten. Das sind aber in der Regel sehr privilegierte, sehr gut ausgebildete Paare, die dann eben sich weitere Unterstützung für die Care-Arbeit dazu kaufen können. Und im Grunde bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die private Sorgearbeit ja meistens eben von den Müttern zum größten Teil ausgeübt wird. Und der Vater ist eben mehr so ein Mitarbeiter, könnte man sagen, Assistent, der nicht wirklich verantwortlich ist am Ende für die Haus- und Care-Arbeit. Und die Folgen sind eben vielfältig, mit denen habe ich ja in meiner Arbeit zu tun. Also es ist einmal eine große Wut oft der Mütter. Gleichzeitig auch eine Hilflosigkeit der Väter, damit dann umzugehen. Und ja, beide Seiten fühlen sich oft so gefangen in den Erwartungen, die an sie gestellt werden oder die sie wahrnehmen, durch die sie eben geprägt wurden. Das ist dann ja genau die Frage zu hinterfragen, was ist eigentlich das, was du wirklich musst, was ist das, was du willst. Diese Aufteilung entspricht eben oft weder dem Bedürfnis des einen noch der anderen, muss man sagen, also wenn wir jetzt mal von der heterosexuellen Partnerschaft eben ausgehen, ist es letztendlich einengend für beide Elternteile. Und Mütter leiden unter diesem kollektiven Anspruch, dass sie im Grunde alles sein sollen, ne, was ich vorhin schon gesagt hatte. Und ja, nicht nur darunter, sondern natürlich auch unter diesem krassen Mental Load, der dann mit der unsichtbaren Care-Arbeit einhergeht, unter dem Verantwortungsgefühl für dieses intakte Familienleben zuständig zu sein und dem Druck, dass sie eben im Zweifel mit allem allein sind und womöglich eben finanziell abhängig. Und Väter haben gleichzeitig einen anderen Druck, nämlich den der Ernährer sein zu sollen und ja, irgendwie in Abwesenheit auch noch sich ja für Care-Arbeit zu interessieren oder da im Bilde zu sein, was natürlich super schwierig ist. Und dadurch entsteht in vielen Partnerschaften eben ein Ungleichgewicht, leider eben keine Augenhöhe. Und das entspricht den Bedürfnissen moderner Paare eigentlich auch nicht. Und ich glaube, das Schwierigste ist dann eben oft, dass das nicht nur ja sozusagen die Elternschaft nicht auf Augenhöhe stattfinden kann, sondern vor allem die Beziehungen leiden. Und die Partnerschaft ist natürlich eigentlich der Kern einer Familie oder das, woraus sich die Kraft einer Familie auch oft speist. Es gibt ja hier auch ein Podcast-Interview mit Romy Winter, das ich euch sehr, sehr empfehlen kann, die das tolle Buch geschrieben hat, Das Herz der Familie. Auch das verlinken wir. Und ja, insofern haben die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft dazu geführt, dass das Zusammenleben der Geschlechter leidet. Und das ist übrigens auch eins der wichtigen Themen im Feminist Motherhood Circle. Ja, was ist jetzt also die Lösung? Ich würde sagen, eine feministische, gleichberechtigte Elternschaft. Ja, in der Regel sehnen sich ja beide Elternteile nach mehr Verbindung und eben ja mehr Verbundenheit auf der Paarebene. Und das kann eine große Motivation sein, Elternschaft eben feministischer zu gestalten. Und mit feministisch meine ich allen voran bedürfnisorientierter, nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Eltern. Also eine Auseinandersetzung damit, was beiden wirklich entspricht. Und weil es ist ja überhaupt nicht abschließend definiert, was ist jetzt diese feministische Elternschaft? Das ist etwas, ja, da müssen wir uns auf den Weg machen, das zu erforschen, als gesellschaftliche Debatte, aber natürlich auch individuell als Paare. Und das ist ja auch das, was eben im Feminist Motherhood Circle passiert, dass die Mütter das für sich erstmal klären und ja, vielleicht auch einigen Schmerz, den sie in sich tragen, aufarbeiten, um dann mit viel mehr Klarheit im Grunde auch in der eigenen Beziehung, in der eigenen Partnerschaft oder einfach im eigenen Leben für die Bedürfnisse, für ihre Bedürfnisse wirklich einzustehen. Und ja, ich würde sagen, es bedeutet auf jeden Fall mehr Gleichberechtigung und mehr geteilte Verantwortung für alle Arten der Familienarbeit, also die Erwerbsarbeit, die Hausarbeit und die Care-Arbeit. Und ja, ein offener, ehrlicher Austausch eben über Bedürfnisse und auch die Möglichkeit, diese klassische Aufteilung einfach erstmal aufzubrechen und in Frage zu stellen. Sich von der eigenen Prägung zu lösen, indem man sie erstmal anfängt zu hinterfragen oder sie sich erstmal bewusst macht. Und insgesamt bräuchten wir dafür natürlich eigentlich eine Änderung des Systems. Bisher ist es eben, ja, auch ein Teil eine Utopie, sag ich mal, diese feministische Elternschaft zu leben, weil viele gesellschaftliche Rahmenbedingungen dem nicht entsprechen. Aber wir können eben anfangen, auf individueller Ebene, gerade wenn wir gewisse Privilegien haben, ja, zumindest die Grenzen des Systems auszuloten, würde ich sagen, und eben gucken, was brauchen wir. Weil wir können nicht so darauf warten, würde ich sagen, dass jetzt das Gesamtsystem sich bewegt, damit wir uns bewegen. Es wird wahrscheinlich andersrum passieren und wahrscheinlich wird unsere Generation das einfach immer mehr einfordern und damit auch verändern. Und insofern können wir VordenkerInnen sein, ne, die diese feministische Elternschaft jetzt schon auf Paarebene zumindest leben oder zumindest erstmal so denken. Dafür gibt es super viele praktische Beispiele. Ich will ja unbedingt noch eine Folge zur gleichberechtigten Elternschaft in Schwangerschaft und ja, Babystillzeit machen. Das war jetzt irgendwie vermehrt Thema in meinen Stories bei Instagram. Habe ich dazu immer wieder oder aufgrund dessen, was ich geteilt habe, habe ich immer wieder Reaktionen, Fragen dazu bekommen. weil das ja so eine Phase ist, in der es Eltern als besonders unmöglich erscheint, es irgendwie gleichberechtigt hinzukriegen und Mütter sich dann irgendwie so per se benachteiligt fühlen, mehr Arbeit leisten zu müssen. Und ich glaube, das ist nur bedingt bzw. gar nicht wahr. Also wir können Elternschaft feministisch denken und damit eben unser Paar- und Elternsystem verändern, was dann langfristig wiederum das gesellschaftliche System verändert. Also wenn wir Sorgearbeit und Beziehung wirklich ins Zentrum unseres eigenen Lebens erstmal stellen, dafür müssen wir es selber zur Priorität machen. Und ja, das ist kostet Zeit und Energie. Bei vielen fängt es schon an, ne? Sich mal zu fragen, wie viel Paarzeit nehmen wir uns eigentlich pro Woche? Wie viel Zeit nehmen wir uns pro Woche, um Care-Arbeit zu organisieren? Da könnte man schon mal anfangen, weil das ist ein großer, großer Hebel in den vielen kleinen Alltagsmomenten, da etwas zu reflektieren und zu bewegen. Ja, und ich will noch ein paar weitere Punkte nennen, die sozusagen auf individueller Ebene Hebel sind. Also einen hatte ich auch schon erwähnt, nämlich diese Reflexion unserer eigenen Prägungen und Rollenbilder, sodass wir eben nicht mehr etwas tun müssen, weil wir Mutter oder Vater sind, sondern beide Elternteile können alles tun, weil sie Eltern sind. Das ist schon auch ein Weg, meist da erstmal hinzukommen. Und dann auf der anderen Seite sich eben oder überhaupt Care-Arbeit als Arbeit anzuerkennen innerhalb der Beziehung und zu überlegen, wie wird die hier eigentlich wertgeschätzt, ne? Von uns selbst. Also auch viele Mütter können ihre eigene Care-Arbeit nicht gut anerkennen, aber natürlich auch ja, von den Vätern und untereinander. Wie sieht es eigentlich mit unseren Finanzen aus? Sind die wirklich fair geteilt, ne? Bezahlen wir sozusagen Sorgearbeit auf irgendeiner Ebene? Sind wir beide gleich abgesichert? Können wir den Financial Load genauso teilen wie den Mental Load? Ja, das sind alles so Fragen, mit denen sich Paare auf jeden Fall auseinandersetzen sollten. Und ein weiterer Punkt ist eigentlich Zeitgerechtigkeit. Also wie können wir den sogenannten Leisure Gap schließen? Auch dazu will ich unbedingt bald mal eine Podcast-Folge machen. Also die Frage, haben wir eigentlich gleich viel freie Zeit auch zur Verfügung? Das ist etwas, ja, was wir auf Paarebene oder Familienebene im Grunde beantworten müssen, was die Strukturen der Gesellschaft für uns nicht tun werden. Aber strukturell brauchen wir natürlich auch enorm viele Hebel. Gerade wird die Kindergrundsicherung diskutiert. Also Familien müssten natürlich ganz anders und viel mehr unterstützt werden, egal in welcher Rechtsform sie leben. Also nicht nur verheiratete Paare, nicht nur überhaupt Paare. Also ne, die gesamten Care-Aufgaben müssten viel mehr ins Zentrum der Gesellschaft gerückt werden. Ja, wir haben viel zu tun, was Ausbau und Qualität unserer Kinderbetreuung, unserer Schulen betrifft. Wir brauchen viel bessere Bedingungen für den Start ins Leben. Stichwort Hebammenversicherung und Bezahlung. Ja, Mutterschutz, nicht nur für angestellte Mütter und vor allen Dingen auch nicht nur für Mütter, sondern eben auch für Väter. Wir brauchen eine Reform des Elterngeldes. Also es gibt da wirklich viel, viel, viel zu tun. Das ist uns sicherlich auch bewusst. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Hebel, wo wir eben privat anfangen können. Ja, und jetzt vielleicht nochmal zurück zu den Rabenmüttern. Das hatte ich ja gesagt, ob das überhaupt stimmt, dass die so lieblos sind. Es ist nämlich sehr interessant, dass die Verwendung des Begriffs im Grunde die Folge eines alten Missverständnisses ist. Wenn wir uns nämlich tatsächlich mit dem Verhalten von Raben befassen, entdecken wir etwas sehr Überraschendes, nämlich dass Raben ziemlich großartige Eltern sind. Zwar verlassen die Jungen tatsächlich sehr früh und bevor sie fliegen können eben das Nest. Und das macht sie so oder wirkt so, als wären sie so hilflos. Aber was dabei übersehen wird, ist eben, dass Rabeneltern auch sehr lange dann noch in der Nähe ihrer Kinder bleiben oder ihrer Jungen bleiben und sie auf diesem Weg in die Selbstständigkeit durchaus begleiten und beschützen. Und außerdem kümmern sie sich auch vorher, also von Anfang an gleichermaßen um ihre Jungen. Sie teilen eben die Aufgaben der Nestpflege, der Nahrungssuche und sozusagen der Erziehung, könnte man sagen. Und witzig ist eigentlich auch, dass in Mexiko die wortwörtliche Übersetzung von Rabenmutter, Mama Cuervo, eine fast gegensätzliche Bedeutung hat. Die beschreibt nämlich eine sehr liebevolle Mutter, die das Positive an ihren Kindern in den Vordergrund stellt, Ist auch noch ziemlich spannend. Also Rabeneltern sind sehr gute Eltern und zwar gemeinsam im Team. Und insofern ist das aus der Perspektive einer feministischen Elternschaft eigentlich ein Appell, dass wir alle Rabeneltern sein sollten. Und dass es sozusagen ein Kompliment ist, gemeinsam Rabeneltern zu sein. Ja, ich hoffe wie immer, dass das eine inspirierende Folge für dich war und dass du ein bisschen neues Wissen und Input mitnimmst, den du gerne weitertragen kannst. Teil diese Folge super gerne mit anderen Eltern, die diesen Podcast kennen sollten. Abonniere ihn, bewerte ihn, wo auch immer du ihn hörst. Am allerbesten bei iTunes mit einer kurzen Referenz, weil das hilft einfach mir und diesem Podcast sehr, von weiteren Eltern gefunden zu werden und diese Idee der feministischen Elternschaft weiter in die Welt zu tragen. Schau auch gerne nochmal in die Shownotes, da findest du alle erwähnten Links. Vielleicht treffe ich dich ja auch dann in ein paar Wochen live im Feminist Motherhood Circle. Da würde ich mich auch sehr freuen und viele liebe Grüße, hab eine wunderbare Woche und bis zur nächsten Folge.